Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations, ein Podcast darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Hier diskutieren vier Hundetrainerinnen über wichtige Themen im Leben mit Hunden, die eins eint, der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Vielleicht haben wir uns auch schon mal gehört in Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. In dieser 15. Folge von Good Vibrations geht es bei Sabine Wöhner, Eva Windisch, Ute Rott und Nicole Gerwig um das wichtige Thema Stress. Was das genau ist, beschreibt uns Sabine.
Also Stress ist prinzipiell mal die Reaktion des Anpassungssystems der Hunde oder beziehungsweise generell der höheren Säugetiere durch eine dauerhafte oder situative Überforderung. Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Wir haben uns entschieden, über Stress zu sprechen, weil es leider immer noch zu beobachten ist, dass ganz viele Probleme im Alltag aus Stress raus resultieren. Das ist die eine Seite der Medaille, dass es sehr viel gestresste Hunde, Querstrich-Lebewesen, ich schließe ja uns mit ein, da draußen gibt. Und die andere Seite der Medaille ist, dass manches nur noch Stress ist. Also auf der einen Seite wird Stress zu wenig Bedeutung beigemessen oder wird Stress nicht beachtet in der Hundeerziehung und oder im Zusammenleben mit Hund, sage ich mal lieber so. Und auf der anderen Seite, in manchen Kreisen, ist alles Stress, was der Hund tut. Und die heutige Folge von unserem Podcast soll ein bisschen dafür sensibilisieren, wie das so sein kann mit dem Stress. Also, eine Reaktion des Anpassungssystems. Wenn man jetzt von uns Menschen ausgeht, wann reagieren wir auf Stress oder wann reagieren wir gestresst? Mit Stress reagieren wir immer dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir unsere Umwelt oder unsere Arbeit oder unsere Situation, unser Leben gerade im Moment nicht mehr richtig unter Kontrolle haben. Also beim Hund ist es dann so, beim Tier, das Tier fühlt, dass es seine Umwelt nicht mehr kontrollieren kann und reagiert darauf mit Angst oder dem Gefühl, sich schützen zu müssen. Wenn man das mal so betrachtet. Der nächste Punkt ist, dass Stress wirklich immer im Kopf stattfindet und es gibt keine generalisierbaren Maßstäbe dafür. Also was als Stress empfunden wird, kann niemand von außen vorgeben. Das weiß nur dieses Lebewesen selber. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dafür sensibilisieren, Stressanzeichen zu erkennen. Dazu später mehr. Jetzt mal so ein kleiner Ausflug in die Neurobiologie. Ganz kurz nur versprochen. wie entsteht Stress? Also ich habe die Sinnesorgane, das sind die Augen, Nase, die Ohren, teilweise auch die Haut, das vergisst man, so taktiles Empfinden. Und über dieses Sinnesorgan kommt der Reiz rein, der sogenannte Stimulus. Das sind immer äußere Faktoren, die da über die Sinnesorgane aufgenommen werden. Das Ganze wandert ins limbische System, also ins Zwischenhirn, den Thalamus. Und in diesem limbischen System wird so ein Reiz nach Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit sortiert. Wie findet diese Sortierung statt? Natürlich klar durch Erfahrung. Na, jedes Lebewesen hat ja schon Lernerfahrungen gemacht im Leben oder auch nicht. Und im limbischen System wird das Ganze sortiert. Kenne ich? Habe ich so und so drauf reagiert? Kenne ich nicht? Bin ich vorsichtig? Okay. Also wird das Ganze als ungefährlich vom Gehirn erkannt, vom Thalamus erkannt, dann wandert dieser Reiz in die Großhirnrinde weiter und dann kommt die nächste Prüfung auf Lernerfahrung und Erinnerung. Und da entscheidet sich dann, ob der Stress bewältigbar ist, also ob der Reiz bewältigbar ist. Kein Stress, alles gut, da stoppt das Ganze. Oder ob das Ganze unbewältigbar ist. Dieses Unbewältigbare, das schließt sich zusammen, wenn da vorher schon noch gefährlich oder unbewältigbar sortiert wurde, dann wandert das Ganze in den Mandelkern, in die Amygdala. Und die Amygdala, die verknüpft Ereignisse mit Emotionen. Also Ereignisse mit Emotionen, das kennt jeder von uns. Das einfachste Beispiel, was jeder von uns kennt, Lieder, Musik. Ich weiß nicht, also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo ein Lied, was im Radio kommt, wo er irgendwann mal vor 20 Jahren, ah, das war der erste Kuss oder da sind wir mit dem Auto in die Provence gefahren oder da hat man das und das. Also solche Ereignisse, die sind da in dieser Amygdala und da wird es quasi weiterverarbeitet. Wenn diese Verknüpfung stattgefunden hat, dann wird da Glutamat ausgeschüttet. Das ist für Muskelaufbau und Bewegung zuständig. Noradrenalin und Adrenalin werden ausgeschüttet. Adrenalin und Noradrenalin ist wichtig. Das steigt bei jedem Stress, egal ob der jetzt gut oder schlecht ist, in den Körper. Wenn der Stress bewältigt ist, dann wird das Glutamat gestoppt und gleichzeitig wird dann quasi der Muskeltonus geht runter, die Bewegung geht runter. Und wenn der Stress unbewältigt ist, dann wird es eben weiter produziert, das Ganze. Haben wir zu viel davon, wird Cortisol ausgeschüttet im Körper. Cortisol ist der Gegenspieler zu den Hormonen vom Adrenalintyp. Also es ist ja einmal biologisch äußerst sinnvoll, weil wenn man ständig unter Adrenalin läuft und das nicht irgendwie abgebaut werden kann durch Kampf und/oder Flucht oder wie anders, dann bekommt das Lebewesen einen Herzinfarkt. Also wenn man ständig unter Adrenalin steht, dann ja, ist ja klar, der Blutdruck ist hoch, die Empfindsamkeit ist hoch und da muss irgendwann mal quasi die Bremse rein, damit das System nicht kollabiert. Also wenn ein Lebewesen über längere Zeit in einem Zustand von nicht bewältigbarem Stress ist, also in einer Situation, aus der es kein Entkommen sieht, dieses Lebewesen aus eigenem Zutun, das ist wichtig, dann wird das Cortisol zum Problem. Ja, wenn, während der Akutphase mit dem Adrenalin fährt das Immunsystem hoch, aber dann wird es in den Ruhezustand versetzt, hebt sich wieder auf, wenn das Cortisol Ruhe gibt. Aber im Dauerstress fährt das Immunsystem runter, man wird krankheitsanfällig, die Wundheilung verzögert sich, Schmerzempfinden steigert sich. Also es hemmt auch wichtige Entzündungsreaktionen wie zum Beispiel Fieber. Also unter Stress zeigen sich Krankheiten mit viel weniger Symptomen, setzen dem Körper aber mehr zu und brauchen länger, um zu heilen. Und zudem ist dann der Zugriff auf erlernte Sachen erschwert. Also das macht Stress im Körper. Und dann entsteht neuer Stress. Dann kommt der Hundehalter daher, ist ungeduldig, wird streng und das bockige Tier wird dann auch noch verschimpft. Aber es kann halt gerade nicht anders. Na? Dazu führt dieser Cortisolstress auch oft in diese erlernte Hilflosigkeit. Also wenn ich nichts mache, mache ich nichts verkehrt. Und wenn das aber andauert und länger andauert, dann entlädt sich das Ganze irgendwann mal. Ich glaube, das kennt jeder. Man schluckt, man schluckt, man schluckt, man sagt nichts. Und irgendwann mal geht einem halt dann der Hut hoch, ne? Und dann steht in der Zeitung plötzlich und unerwartet bist der immer freundliche und geduldige Familienhund zu. Wann so ein Hund in den Cortisolstress fällt, das ist halt typabhängig. Da gibt es nichts, was man verallgemeinern könnte und wo man sagen könnte, ja, jetzt war er so und so lange im Adrenalin, jetzt fällt er in Gehirn. Nee, das kann man nicht sagen. Ne? Also da muss man wirklich schauen, was der Hund zeigt. Wenn man jetzt da vereinfacht, ganz vereinfacht, das mal anschauen will, dann kann man sagen, dass Hunde zum Beispiel, die für ihre Problemlösungen geschätzt und daraufhin gezüchtet wurden, also Jagdhunde, Gebrauchshunde, Hütehunde, alle Hunde, die wirklich gut in Problemlösungen sind und sehr kreativ sind, die versuchen eher durch reaktives Verhalten ihre Probleme zu lösen. Also die machen irgendwas, mir geht schlecht und die rennen, die machen Sachen kaputt, die rennen hin oder her, die bellen, die lecken sich selber, die beißen sich in den Schwanz, die zeigen teilweise danach wirklich so Autoaggressionen, die versuchen das Adrenalin so abzubauen und ihrem Stress so zu entkommen. Und dann gibt es aber Hunde, die das nicht so machen, die nicht in dieser Reaktion sind, sondern die eher in sich zusammenfallen und denen mir ihren Stress lange nicht anmerkt. Das sind so die oft mal die Molosserartigen, die Molossoiden, die Berner Sennenhunde, die Bernardiner, diese Hunde, auch die Doggen, also alle, die ein wenig so als gemütlich gelten, die machen ganz viel mit sich selber ab. Und denen sieht man den Stress oft mal nicht an. Und die wird draufgepackt und draufgepackt und draufgepackt. Das sind Hunde, die zu Diabetes neigen oder die auch zu Krebserkrankungen neigen, während die anderen, die halt dann schnell sind und durch Bewegung und durch Hektik und irgendwas tun müssen, durch Aktion quasi ihren Stress abbauen wollen, die sind dann eher so Kandidaten für Herz-Kreislauf-Geschichten. Muss nicht sein, aber man kann das so beobachten. Stressmerkmale. Stressmerkmale gibt es ja etliche. Und was ich immer so gefährlich finde, wenn man hier so Listen aufzählt, von wegen so Merkmalen, dass dann jeder, der zum Beispiel ein rotes Auge bei seinem Hund sieht, denkt, oh Gott, mein Hund hat Stress. Oder jeder Hund, der hechelt, der dann denkt, oh Gott, mein Hund hat Stress. Also diese Sachen, die müssen wirklich immer im Kontext angeguckt werden und meistens treten die auch zu mehreren auf. Also was ist ein Stressmerkmal? Hecheln oder zittern? Wenn es nicht zu heiß oder zu kalt ist. Rote Augen, wenn er nicht gerade zu Bindehautentzündungen neigt. Also immer schauen. Ein Stressmerkmal ist aber auch das Ausschachten, also das Ausschachten der Genitalien beim Rüden. Aufreiten. Stress kann sich in einer gesteigerten Bereitschaft zum Aggressionsverhalten äußern. Wir hatten ja die Folge von der Aggression. Da wird ja sowas auch ein wenig besprochen. Das ist ja keine Aggression, um Schmerz zuzufügen, sondern das ist einfach so, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Ne, diese, jetzt kommst du auch noch daher. Ich habe echt Stress und für dich habe ich keinen Nerv mehr. Kann auch Antriebslosigkeit bedeuten oder Fluchttendenz, Unruhe. Wenn ein Hund plötzlich sehr langsam lernt oder sich schlecht konzentrieren kann, das habe ich einmal erzählt im Kontext von meinem Yoshi, der ist ja sehr überstresst und überreizt worden in seinen ersten Lebenswochen. Der konnte sich kaum konzentrieren und er konnte nichts lernen. Er hat bei nichts, was wir gemacht haben, hat er irgendwie einen Lerneffekt gezeigt über längere Zeit. Das geht jetzt erst, seitdem der Hund zur Ruhe gekommen ist und keine Schmerzen mehr hat. Ne? Jagen. Also Jagen tatsächlich kann ein Stressmerkmal sein. Das nennt sich dann Pseudo-Jagdverhalten. Das ist dann einfach, man sucht einen Grund, damit man rennen kann, damit man den Stress abbauen kann. Ne? Mobben von Artgenossen zum Beispiel. Zu viel oder zu wenig Interesse an der Umwelt. Es ist wie bei uns Menschen auch. Der eine, der Stress hat, der verfällt in blinden Aktionismus, der macht 5000 Sachen auf einmal, liest 4 Bücher nebeneinander und solche Sachen. Und manch anderer, der fällt halt ein bisschen in die Lethargie zurück und versucht durch in sich Gekehrtheit im Ganzen zu entgehen. Ungeselligkeit. Ungeselligkeit, ja, das heißt einfach, ich mag keine anderen, bleibt mir weg, ich habe jetzt keinen Bock auf Kontakt. Ne? Durchfall erbrechen kann ein Stresssymptom sein. Zäher Speichelfluss. Ein zähen Speichelfluss, das erkennt man, wenn man dem Hund ein paar Kekse gibt und die Spucke dann so Fäden zieht. Wenn die zwischen den Fingern dann so Fäden zieht, das ist dann, kann dann sein, dass da ein bisschen Stress drin ist. Natürlich bellen, jaulen, winseln, zerstören von Gegenständen. Was fällt mir noch ein? Schuppen. Beim Tierarzt zum Beispiel fangen viele Hunde an, dass sie schuppiges und stumpfes Fell kriegen, dass sich die Muskulatur verhärtet oder eben auch Ersatzhandlungen wie Kratzen oder irgendwie, ja, solche unmotivierten Dinge, dass da getan werden. Ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das erzähle ich euch noch. Es gibt so eine Negativ- und so eine Positivspirale. Also, wenn ich eine Negativspirale habe beim Hund, der Stress zeigt, dann hat der Hund Stress. Der Mensch hat dadurch auch Stress. Der Mensch möchte, dass das Verhalten aufhört. Also, der Hund hat ja meistens das Problem mit dem Verhalten vom Hund. Dabei hat der Hund eher ein Problem mit seiner Emotion. Der Mensch packt dann auf den Stress, den der Hund noch hat, noch Stress obendrauf. Damit kriegt der Hund noch mehr Stress. Damit kriegt der Mensch noch mehr Stress. Dann kriegt der Hund noch mehr Stress. Und dann hat man zwei bekümmerte Lebewesen, die eigentlich miteinander total vollkommen hilflos sind, keinen Ausweg mehr finden und nicht mehr wissen, wohin die Reise geht. Also es ist wichtig, dass der Mensch, wir können ja mit unserer Ratio, können wir da dagegen arbeiten, dass wir wirklich zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, wenn einer unserer Hunde sich seltsam verhält, dass man sich den Tag mal anschaut, den letzten Tag, die letzte Woche, die letzten Monate, wie viel mache ich am Tag, was ist eigentlich los und dass man dann auf die Stressreaktionen vom Hund, so paradox wie sich's anhört, dass man mit Ruhe und Verständnis reagiert und dass man dem Hund Raum gibt. Ich habe ja eingangs dieses Schlagwort gebracht, dieses eigene Zutun. Das eigene Zutun ist ganz wichtig, weil ein bisschen Stress ist nicht schlimm. Kleiner Stress, das wird in der Verhaltensbiologie als Stimulanz bezeichnet. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn ein Lebewesen mal ein kleines bisschen drüber ist, weil da sind alle Sinne geschärft, das Blut fließt ein bisschen schneller. Das braucht ein Hund, um seinen Job zu machen. Ein Jagdhund, der nicht stimuliert ist, der nicht leicht gestresst ist, der braucht eine erhöhte Körpertemperatur, damit er rennen kann, ohne dass ihm die Muskeln fetzen. Also durch diesen Stress passieren gute Dinge erstmal im Körper. Die bereiten den Körper auf eine Kampf, Flucht oder auf eine Jagd auch vor. Das ist nicht schlimm. Damit kann der Hund gut umgehen. Das Schlimme ist wirklich dauerhaft und aus eigenem Zutun. Und das eigene Zutun, das ist so unglaublich wichtig. Also so ein Lebewesen, auch der Mensch, der möchte immer, das nennt sich in der Homöostase sein. Die Homöostase heißt, dass ich innen und außen im Gleichgewicht bin. Also, dass ich durch die äußeren Umstände mein inneres Gleichgewicht wiederherstellen kann und, und. Einfaches Beispiel, ich sitze in der Sonne, mir brennt die Sonne auf dem Pelz, es ist unangenehm, da kriege ich einen Stress dadurch ein bisschen. Was mache ich? Ich stehe auf und setze mich in Schatten. Alles wieder gut, fährt alles wieder runter. Kann ich das nicht und muss in dieser Sonne bleiben, kriege ich Stress, kriege ich Stress, kriege ich Stress. Und dann kann ich nicht mehr zuhören, weil mir wird es zu heiß. So als vereinfachtes Beispiel. Also auch ein Hund liegt irgendwo rum, ein anderer Hund kommt her und sagt, hey, ich möchte jetzt mal Kontakt, ich möchte jetzt spielen. Und der sagt, ah, du bist jetzt, du stresst mich gerade ein bisschen, der steht auf und geht. Problem eigentlich gelöst. Aber wenn ein Lebewesen halt dann lange Zeit in einem Zustand gehalten wird, dem er gern entkommen möchte, aber nicht kann, meistens, weil der Mensch ihn dran hindert, manchmal aber auch, weil er wirklich nicht kann, weil er so in sich gefangen ist, weil er keine Strategien gelernt hat, damit umzugehen, dann wird's richtig, richtig ungut. Und da sind halt wir als Menschen gefragt, dass wir da genauer hingucken. Jetzt frage ich mal die Ute, die hat ja auch mit Hunden zu tun, die oftmals Stress haben. Was du das so siehst, was du so,
Also
was dir so einfällt.
mir fällt da ganz konkret was ein, was wir alle kennen und wo wir, glaube ich, alle auf unsere Kunden versuchen einzuwirken, dass sie das bitte bleiben lassen, was so äußerlich so nett und lustig aussieht, aber was für die Hunde auf Dauer eine unglaubliche Belastung ist, körperlich und psychisch und enorm viel Stress macht, Ballspielen. Das ist so, finde ich, das Beispiel schlechthin. Deswegen finde ich schön, dass du das angesprochen hast, dass man Stresshormone braucht für die Jagd, weil ich den Leuten immer erkläre, Stresshormone gibt es nicht im Körper, damit Burnout-Kliniken Kohle verdienen, sondern die haben eine Funktion. Also ich reduziere das jetzt mal total, ja, wenn so ein Wildtier, so ein Beutegreifer, egal ob das jetzt ein Tiger ist, ein Wolf oder ein Fuchs oder was auch immer, losrennt, um seine Beute zu erwischen, dann muss der ja schmerzunempfindlich sein. Dann muss der alle Kräfte mobilisieren können, weil wenn sich der ein Dorn einzieht und sagt, oh, ich kann nicht weiterlaufen, ich krieg den Hasen jetzt leider nicht, dann verhungert er irgendwann. Ja, das ist Quatsch.
Genau,
Ja. So,
genau.
jetzt, aber so ein Jagdvorgang, wenn der lang dauert, wenn der wirklich lang dauert. Erinnert ihr euch, Sabine, bei der Uli Reichmann auf dem Seminar in Hamburg, wie die Eili Radinger dieses Video gezeigt hat, wo dieses Rudel Wölfe diesen Hirschen angegriffen und erlegt
Ja.
hat? Das hat keine 10 Minuten gedauert. Also das vielleicht 5, 6 Minuten. Und dann hatten die den so weit, dass der weggelaufen ist vor ihnen und die sind ganz gemütlich hinterher. Und haben gesagt, so, der bricht schon irgendwann zusammen, dann holen wir den. Also das heißt, so ein Jagdvorgang, diese Spitzen, die dauern vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann wird dieses Tier erlegt und dann wird gefressen und dann wird geschlafen. Wenn es gut läuft, ja, es gibt natürlich Situationen, da
Ja.
läuft es nicht gut, aber wenn es gut läuft, läuft es so. Und so ein Peak, so ein Stresshormon-Peak, sage ich jetzt mal, der dauert. Wenn der 10 Minuten, Viertelstunde dauert, dann braucht der, da streiten sich so ein bisschen die Geister, ich sage jetzt mal plus minus 8 Stunden, 6 bis 8 Stunden, dass du wieder auf gleich bist. So, also nochmal, die erlegen den Elch oder den Hirsch, die fressen den, dann schlafen sie ihn, nach 6 bis 8 Stunden stehen sie auf und alles ist wieder gut.
So schaut's aus.
Und jetzt schmeißen wir einen Ball, der Hund kriegt so einen Peak. Der bringt den Ball, wir schmeißen den nochmal, der kriegt den nächsten Peak und so weiter und so
Es
fort.
steigt höher und höher.
Genau. So, und dann gehen wir mit dem Hund von der Ballspielwiese nach Hause und der Erzfeind kommt von vorn. Und dann wundern wir uns, wenn es knallt. Der Eva fällt was ein dazu. Eva?
Mir fällt ein, ich glaube, wir haben in dieser Gesellschaft und in dieser Zeit ein bisschen das Gefühl für Stress auch verloren.
Ja.
Dieses Berufsleben ist so viel anstrengender geworden. Früher ging man 6 bis 8 Stunden in die Arbeit, hat ordentlich verdient, konnte damit halbwegs gut leben. Es ist jetzt so, dass man wirklich 10, 12 Stunden als Angestellter arbeiten muss und nach der Arbeit, wie bei den Hunden auch, die Leute können nicht mehr abschalten. Also man sagt nicht, hurra, Feierabend, hoch die Hände, Wochenende, der Kopf rattert. Deswegen viele berufstätige oder im Beruf gefangene Menschen können nicht mehr schlafen, weil der Körper nicht mehr zur Ruhe kommt, weil die Stresshormone auch bei uns so wahnsinnig lange brauchen, um abgebaut zu werden. Was machen wir depperten Menschen? Es geht rein in den Freizeitsport. Schneller, höher, weiter. Und ihr lacht jetzt, weil ich bin joggen.
Ja, ja.
Aber ihr solltet mich mal joggen sehen. Ich jogge wie eine 80-jährige Oma mit Kinderwagen. Ich kann währenddessen singen, Selbstgespräche führen und telefonieren. Und ich komme nicht mal außer Atem. Aber wenn ich Jogger sehe, allein wenn man sie hört, diese harten Schritte, man hört sie wirklich wie eine Elefantenherde anstampfen. Die Gesichtsausdrücke, die sind verzerrt. Der keuchende Atem, da ist für mich jemand vom Stress der Arbeit direkt in den Stress in der Freizeit übergegangen und denkt, das hilft ihm. Radfahrer, das sind richtige Fratzen geworden. Früher fuhr man Rad, sah nach rechts und nach links, pfiff dabei ein Liedchen und sagte, Mensch, ist das schön hier. Die Leute können nicht mehr genießen. Und da ist für mich das Thema Entschleunigen so ein ganz, ganz wichtiges Thema geworden. Und deswegen, wir muten unseren in dieser Gesellschaft auferlegten Stress unseren Hunden zu und sagen, ich habe das zu erdulden, dann musst du das auch machen. Und genau wie ich 8 bis 10 bis 12 Stunden funktionieren muss, Hund, musst du es auch. Und dann bekommen unsere Hunde einen Stundenplan wie ein Gymnasiast. Das ist unfassbar. Montag Agility, Dienstag Dog Dancing, Mittwoch Mantrailing, Flyball und was es nicht alles gibt. Und die Stundenpläne der Hundeschulen übertrumpfen sich gegenseitig in Ganztagesprogrammen. Und das ist Gift für die Hunde, genauso wie für uns Gift für die Menschen ist. Wir können nicht mal mehr wir selber sein vor lauter Druck, der von außen kommt und den wir uns machen. Die Sabine wird ganz unruhig gerade.
Ja, unruhig, ich habe Stress. Nee. Weil du sagst, mit dem Joggen und mit dem Bewegen, das ist ja so eine Sache. Wenn ich dann früher angucke, die Generation von unseren Großeltern oder so, die hatten auch Stress. Die mussten gucken, dass sie die Familie durchbringen. Die haben vielleicht noch diese Nachkriegswehen gehabt und. Aber die haben zumeist alle hart körperlich gearbeitet. Das heißt, die konnten ihre Stresshormone, ihr Adrenalin, das konnten die durch diese harte Arbeit, durch dieses Körperliche gut abbauen. Jetzt hocken wir aber meistens am Bürotisch, am Schreibtisch, sitzen da rum und haben keine Möglichkeit mehr. Also wenn ich jetzt einen Stress habe, der mir mental passiert durch die Arbeit, in den seltensten Fällen kann ich den wegkriegen, indem ich meditiere. Da muss man raus, da muss man gehen, muss sich bewegen. Jetzt andere, die einen Stress haben, weil die den ganzen Tag körperlich unterwegs sind, von A nach B laufen oder wie als Hundetrainer 4 Stunden lang hin und her rennen, irgendwie, da kann das womöglich gut sein, dass man mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Also man muss auch immer schauen, woher der Stress kommt, den man hat und wie die einzelne Persönlichkeit ist. Man hat früher in der Verhaltensbiologie von diesen A- und B-Typ-Hunden gesprochen. Also es hat sich inzwischen ein bisschen relativiert und die Grenzen verschwimmen, aber man kann davon ausgehen, dass es echt persönlichkeitsabhängig ist, dass man entweder aktiv, A-Typ oder passiv, B, fränkisch, passiv, reagiert, wenn man unter Stress gerät. Das ist eine Persönlichkeitsgeschichte und ein bisschen auch eine Erfahrungsgeschichte. Das heißt, es gibt von der Persönlichkeitsstruktur her Lebewesen, die müssen ihren Stress eher mit Bewegung bekämpfen. Und es gibt von der Persönlichkeit her Stresstypen, die kommen dann eher zur Ruhe. Wenn jetzt der eine versucht, dem anderen das aufzuschwatzen, also beispielsweise Eva, wenn du ich weiß ja, du joggst und ich würde vielleicht in die Badewanne gehen und ich der dann sagen, komm, du musst jetzt baden und du willst aber joggen, dann hilft dir das gar nicht. Ne? Das hat man ja schon mal unlängst, so diese Beispiele. Und das sollte man halt dabei berücksichtigen. Und wir Menschen, wir maßen uns immer an, zu wissen, was der Hund in dem Moment am meisten braucht. Mit diesen Bällchen werfen. Da ist mir noch eingefallen, Ude, du hast es ja gesagt. Und dann sagt er, ja, erst sagen sie, durch Rennen baut sich Stress ab. Und dann ist Bällchen werfen blöd. Da helfe ich doch dem Hund, Stress abzubauen. Naja, durchs Bällchen werfen wie soll ich sagen, helfe ich dem Hund, den Stress abzubauen, den er möglicherweise nicht hätte, wenn ich den Scheiß gar nicht erst machen würde. Also es ist wie beim Rauchen, ne? Ich muss rauchen, damit ich den Stress abbaue, den, also ich rauche nicht, aber ich, so, als ich geraucht habe, war das so. Da habe ich Stress gekriegt, wenn ich jetzt nicht rauchen konnte, damit ich mir den Stress abbauen kann. Vollkommen blöd. Aber so ähnlich ist es bei den Hunden ja dann auch. Also immer, immer vorsichtig sein. Womöglich kann es mal die Hilfe sein, wenn ich ein sehr überstresstes Lebewesen habe und er signalisiert mir, dass er jetzt rennen muss. Irgendwie, dass ich das auf einem eingezäunten Gelände, dass keiner zu Schaden kommt, auch mal machen lasse, dass ich den wirklich mal flitzen lasse und ihn auch noch dazu animiere, dass er wenig flitzt. Womöglich hilft es, aber womöglich hilft es anderen Hunden oder einem anderen Typ Hund auch, wenn man sagt, okay, wir machen Pause, wir machen ruhige Arbeit, wir streuen Kekse, dass dieses ganze System, dass das Hirn wieder ein bisschen zur Ruhe kommt. Damit haben wir, glaube ich, auch viel gewonnen. Die Ute wollte noch.
Manchmal kommen die Leute ja zu mir, wir haben vorhin über meinen Hundeplatz gesprochen, ne? Der ja wirklich riesengroß ist, 4000 Quadratmeter und wirklich schön. Und dann sagen die Leute, oh, jetzt kann ich meinen Hund ableinen, jetzt kann der mal richtig rennen.
Und die machen das dann nicht.
Die machen das nicht. Die gehen laufen rum, die
Ja.
schnüffeln hier, die schnüffeln da, dann
Ja,
kommen sie an den
also
Wald hinter,
hä?
dann sind die boah, auf der anderen Seite vom Zaun und sind da schwer beschäftigt, ja.
Ja, voll.
Also wir müssen uns ja auch überlegen, Hunde sind ja auch in vieler Hinsicht ganz anders gestrickt wie wir. Also die
Ja.
halten ja auch viel weniger aus wie wir. Die müssen viel mehr schlafen, die müssen schlafen, knacken, also wirklich pofen, nicht einfach bloß rumliegen und dösen, sondern schlafen.
Ja.
Minimum 12 Stunden. Zwölf
Ja,
Stunden.
mehr. Also,
Und ruhen, ruhen,
ja.
nochmal 5 bis 6 Stunden.
Ja.
Minimum ist ja abhängig immer vom Alter, von Gesundheit und so weiter. Ne? Aber das heißt, 18 Stunden am Tag müssen die auf alle Fälle Ruhe haben. Und die restlichen 6 Stunden sollten nicht Dauer-Action sein.
Und Welpen und Senioren noch mehr.
Ja, eben, oder trächtige Hündinnen oder wie auch immer. Also das hängt ja, oder ein Hund, der jetzt mal gerade krank war oder operiert oder wie auch immer, ne? Und dann kommt aber dazu, dass wir, Eva, du hast es vorhin gesagt, mit diesem Freizeitwahn, mit diesem Sportwahn, ja, dann holen wir uns Hunde, die das mitmachen und nie Nein sagen. Also Retriever, ganz oben, Labradore, die stellen sich vor dich hin und sagen, was willst du? Ich mach mit. Und wenn ich gleich tot umfall, völlig egal, ich mach mit. Dann Hütehunde. Also alle diese Hunde, die sehr eng mit Menschen zusammenarbeiten. Also die genetisch über viele, viele, viele tausend Generationen gezüchtet wurden, dass sie mit uns ganz eng zusammenarbeiten. Und dann sagt man, oh, mein Hund hat einen tollen Will to please und wundert sich, warum er bei jeder Gelegenheit aussieht wie frisch geschneit, weil er vor lauter Stress schon von Schuppen gar nicht mehr wegkommt und tausend Dinge macht, Durchfall hat, wie eine Magenschleimhautentzündung, ach, was weiß ich nicht alles, Dauerbell oder wie auch immer. Und dabei macht es doch alles so doll Spaß. Das ist, glaube ich, das allererste, was wir uns mal so klar machen müssen und was ich für mich auch eine ganz wichtige Aufgabe sehe, wenn Leute mit einem jungen Hund zu mir kommen, denen klar zu machen, wie viel Ruhe ihr Hund braucht. Und dass, wenn sie sich jetzt blöderweise schon den Hund geholt haben, obwohl sie jeden Tag 8 Stunden nicht zu Hause sind und der allein ist, das nicht heißt, dass sie abends dann mit ihm 4, 5 Stunden Dauerbespaßung machen sollten. Nicole, was wolltest du noch sagen?
Ja, also als erstes wollte ich erstmal Einspruch erheben, weil ich kenne keine gemütliche Dogge.
Ach Gott. Ah,
Nicole ist doch eine
Naja,
Spezialistin.
ja, es geht ja nicht um
das gibt
Gemütlichkeit,
es
sondern um die
nicht.
Stressverarbeitung.
Das ist was anderes, aber eine
Ja, genau.
gemütliche Dogge gibt es nicht. Nein, alles gut. Also, ihr habt schon so viel wichtige Dinge gesagt. Was ich dazu vielleicht noch ganz wichtig finde, ist, wie man das halt auch in der Praxis ein Stück weit erkennen kann. Also ganz oft sieht man das, dass sehr gestresste Hunde beim Spaziergang extrem häufig urinieren. Ja, sehr häufig Harn absetzen. Und da kann man sehr oft auch so ein bisschen so ein Anzeiger für den Stresspegel. Ne? Ich sehe das ganz oft bei Hunden, die gerade beim Spaziergang, zum Beispiel mit Hundebegegnungen oder Autos oder Fahrradfahrer, Probleme haben, dass sie dann im Laufe des Trainings immer weniger häufig urinieren draußen, weil einfach der Stresspegel langsam aber sicher sinkt. Dann ist es zum Beispiel auch wichtig zu schauen, wenn der Hund halt als Hobby das Buddeln hat, dann ist es die Frage, wie buddelt ein Hund? Also in welcher Ausprägung, wie exzessiv buddeln die? Also ich weiß es bei meiner Shoshone, wenn die anfängt zu buddeln, ist dann am Ende definitiv der Jagderfolg. Sonst würde die nicht buddeln. Na, das ist kein typisches, ich buddel einfach wie blöde, damit ich mich aus der Welt rausbeame, sondern das ist ein ganz gezieltes Jagen. Und was oft noch so ein Anhaltspunkt ist, was ich bei den Doggen schon sehr oft beobachtet habe, gerade wenn die na, so zu mir gekommen sind, so halbwegs frisch nach dem Einzug, sieht man, wie stressig der Spaziergang war, wie sehr sie danach dieses Rennbedürfnis haben.
Ja.
Das sieht man echt extrem. Also ich merke dann sofort bei, wir machen die ersten kleinen Spaziergänge 15 Minuten und danach gehen wir rein auf den Hundeplatz oder rein bei uns in den Hof und die fangen an, wie blöde Kreise zu drehen. Dann
Ja.
ist das der beste Anhaltspunkt zu sagen, wow, das war definitiv zu viel. Ne?
Und
Und
was
ich schaue
sagen die
auch.
Leute immer? Da muss noch mehr mit ihm machen, der ist nicht ausgelastet, gell? So.
Genauso sieht es aus. Ne?
Ja.
Und tatsächlich, bei mir ist es auch so, die Shoshone ist ja jetzt noch nicht so lang bei mir. Und ich sehe auch sehr genau an ihrem Verhalten draußen, wie viel Stress sie hat. Und tatsächlich, ne, auch wenn das nicht immer so super möglich ist, aber ich gucke tatsächlich, welche Arbeiten kann ich jetzt gerade machen, wie viel Schlaf und Ruhe braucht sie gerade. Also wenn ich weiß, sie muss jetzt unbedingt ausruhen, dann gehe ich nicht raus und mähe den Rasen, weil sie dann eben nicht zur Ruhe kommt. Ne? Oder ich weiß, sie hatte heute nur einen kurzen Spaziergang, war noch nicht so viel los, dann nehme ich sie auch gern mit raus und mache Gartenarbeit. Das heißt also, man kann es durchaus, wenn man das will, auch ein bisschen einfach an die Ruhephasen und an das Ruhebedürfnis der Hunde anpassen. Was sagst du, Eva?
Ja, ich wollte nochmal zurückgehen zu dem Thema eben, wie viel Stress können wir überhaupt unseren Hunden zumuten und warum ist es in uns so drinnen, die Hunde, aber ich glaube, darüber machen wir noch einen eigenen Podcast, auspowern oder auslasten zu müssen, weil auch das meine Kunden mich immer fragen und immer mit sehr, sehr schlechtem Gewissen. Ich glaube, ich biete ihm nicht genug, ich glaube, ich laste ihn nicht genügend aus. Und ich frage dann immer, für was stehen Raubtiere oder gerade Hunde denn eigentlich? Warum sagt man zu einem faulen Menschen, du fauler Hund, du? Warum sagt man nicht, du emsiger Hund, du fleißiger Hund, du überkantliedelter Hund? Es sind faule Tiere. Raubtiere sind faule Tiere und Energiesparer und das geht in unseren Kopf nicht rein, weil wir es nicht sein dürfen. Warum haben Jugendliche, also zumindest in meiner Generation, warum war dieses Null Bock auf nichts, so ein Tagesthema für junge Leute. Weil so wären Menschen gerne. Null Bock auf nichts, rumgammeln, abhängen. Ich glaube, in der heutigen Jugend ist das nicht mehr so das Ziel. Aber in meiner Zeit, damals so in den 80er Jahren, als ich in die Pubertät kam, da war das Tagesordnung abhängen, chillen, nichts tun und die Alten verachten, die die ganze Zeit nur rumgeheizt sind. Und das ist für mich auch das Vorbild für unsere Arbeit oder unser Zusammenleben mit den Hunden faul sein. Und ich bin wirklich mit mein Thema in der Arbeit mit den Hunden ist Entschleunigen. Das fällt den Leuten so schwer, allein das Langsamgehen. Die Leute wären richtig nervös, wenn ich sage, boah, was rennst denn du so los? So schnell kann ich gar nicht gehen. Also mich haben meine Tiere extrem entschleunigt, weil ich bin eigentlich Hobby-ADHSler. Aber meine Tiere haben mich gelehrt, wirklich, mach langsam. Und das tut.
Eva, denk an meinen Spruch: Wer schneller geht wie ich, zahlt 5 € in die
Ja,
Tierschutzkasse.
genau, wie du sagtest. Und das tut so gut, wenn man, deswegen sage ich auch immer, meine Tiere sind meine Lehrer und Meister. Wenn die es einem zeigen, das ist so herrlich. Und ich schaffe es wirklich, ich mache aus jedem Hund eine Schlaftablette. Egal welche Rasse, egal wie der
So
drauf
muss
ist.
es.
Es geht super, wenn man es will. Und man muss sich selber zur Schlaftablette machen und dann geht es. Und ihr kennt mich als super hibbelig. Ich stehe dauerhaft unter Strom, bin Hobby-ADHSler und Hobby-Zuckerzuführer mir selber. Aber ich kann auf Knopfdruck komplett runterfahren für meine Tiere. Ja, Amen. Sabine, sprich geschwind.
Was mir noch wichtig wäre, was auch immer wieder unterschätzt wird, ist, dass Hunde tatsächlich nicht nur durch das, was wir tun oder dass wir zu viel machen oder ihnen die Ruhe nicht gönnen, dass es unsere Erwartungshaltung an die Hunde, das baut unglaublichen Druck auf die Hunde auf, was unsere Hunde alle sein sollen. Ich meine, unsere Hunde, die oder unsere Bedürfnisse kollidieren mit den Bedürfnissen des Hundes. Ne? Bedürfnisse von uns zum Beispiel ist ja, viele Menschen definieren sich über die Arbeit, über den Status, über das, was sie in der Freizeit machen, Restaurantbesuche, natürlich auch mit Hund, Erfolg bei den Hobbys, natürlich auch mit Hund. Dann soll der Hund überall mit dabei sein, soll dabei noch brav sein und soll all diese Erwartungen eben erfüllen. Ne? Der Hund dagegen, was ist dem Hund wichtig? Die Begehung. Also es heißt ja nicht umsonst Begehung des Reviers und nicht Berennung des Reviers. Also die Begehung des Reviers, dann möchte er jagen, dann hat er eventuell noch so ein bisschen Interesse an Fortpflanzung. Dann sind ihm seine Sozialkontakte sehr wichtig. Also unsere Familie, unsere. Also das heißt nicht, dass ihm 1000 Hundekontakte wichtig sind, sondern seine Familie, sein enges Umfeld, seine Freunde, Verteidigung seines Territoriums wäre ihm wichtig, schnüffeln dürfen, markieren dürfen und dann gemeinsame Aktivitäten. Und gemeinsame Aktivitäten, das ist in den Köpfen der Menschen echt verkehrt angelegt. Wenn ich meine, ich müsste joggen gehen und der Hund geht halt mit, dann ist es keine gemeinsame Aktivität. Dann gehe ich joggen und der Hund geht halt mit. Gemeinsame Aktivität ist gemeinsam Spuren angucken, sich für die Dinge interessieren, die den Hund mal interessiert, gemeinsam Sachen untersuchen, gemeinsam Dinge bewältigen. Ne, dem Hund zum Beispiel helfen, über Baumstämme zu balancieren oder sonst irgendwas, gemeinsame Sachen bewältigen. Und was ist dem Hund noch wichtig? Fressen natürlich. Und wenn man da schon mal sieht, wie diese Bedürfnisse gegeneinander sind, wie diese Bedürfnisse kollidieren, dann ist es doch ganz klar, dass unser Hund im Zusammenleben mit uns schon mal per se Stress hat mit unseren Erwartungen. Und dass der Mensch meint, er müsste den Hund in sein eigenes Leben, in seine Hobbys assimilieren. Irgendwie. Ehrlich, wenn ich rennen will, dann renne ich, dann ist mein Hund daheim. Wenn ich Fahrrad fahren will, dann fahre ich Fahrrad, aber dann nehme ich den Hund nicht mit. Der Hund soll den ganzen Tag mit mir dabei sein. Ich höre das so oft teilweise, ja, ich kann ja meinen Hund nirgendwo mithin mitnehmen. Ja, wohin willst du denn mitnehmen? Ja, ins Restaurant, zum Friseur, der soll halt überall mit mir, der soll halt dabei sein. Ja, warum? Ehrlich, wenn ich shoppen gehe, dann gehe ich shoppen und wenn ich da meine 2 Hunde dabei habe, dann ist es so unfair, weil wenn ich einkaufen gehe, dann bin ich auf der Jagd und die haben dafür kein Verständnis. Ich habe dann die Hände voll mit Einkaufstaschen, habe die 2 Hunde an der Leine, renne von Geschäft zu Geschäft, womöglich irgendwie und die Hunde müssen mit. Wenn ich mit meinen Hunden in eine Stadt gehe, wenn ich mit meinen Hunden einen Stadtbummel mache, dann mache ich mit meinen Hunden einen Stadtbummel. Dann bleibe ich da stehen, wo die stehen wollen. Dann lasse ich sie schnüffeln, dann lasse ich sie gucken. Und dann kaufe ich aber nicht für mich ein. Ich weiß es nicht. Das sind so Sachen, die machen das im Zusammenleben schon schwer und stressen viel. Es gibt Hunde, die packen das erstaunlich gut, tatsächlich. Es gibt aber auch Hunde, die packen es nicht. Und wenn ich merke, dass ich so einen Hund habe, dann können wir uns vielleicht ein wenig in der Mitte treffen und dann ist es für alle ein bisschen gut. Aber der Mensch ist halt immer so, der will da seine Bedürfnisse eher ein bisschen durchgesetzt haben und der Hund macht halt mit. Und wenn er nicht mitmacht, dann landen sie in der Hundeschule, weil es ist ein Problemhund, weil er ja die Wände hochgeht, nachdem er 4 Stunden shoppen war oder sonstiges. Na, tatsächlich so. Ich glaube, die Eva wollte noch was sagen,
Ganz
abschließend.
kurz, weil wir müssen ja zum Ende kommen und
Ja,
wir wünschen
genau.
uns auch ja noch von dir, liebe Sabine, noch einen weisen Schluss. Auch noch was mir eben einfiel: Raubtiere rennen nie durch ihr Revier, sonst würde ihnen
Eben.
alles entgehen. Raubtiere streifen alle
Ja.
ihr Revier. Das können wir Menschen nicht. Und auch das ist es, was wir von den Hunden lernen können. Und das ist eben für mich auch der Übergang zu diesem Entschleunigen. Wenn man eine Katze draußen sieht, die streift durch ihr Revier oder sie sitzt irgendwo und schaut. Straßenhunde hängen nur ab, gehen vielleicht 2 Ecken weiter und gucken mal, was ist. Aber eben nochmal, dieses Energiespann ist so wichtig und wir in unserer Welt wollen dauernd Energie verschwenden, weil wir uns alle für zu dick halten, weil wir so viel essen, weil wir so ein Überangebot an Nahrung haben, sporteln das dann hysterisch ab und diesen Stress, das ist ein Teufelskreis für uns Menschen und da muss der Hund mithalten. Eben, so jetzt Amen, aber Sabine, bitte, ich möchte dir dein weises Schlusswort.
Ein weißes Schlusswort. Jetzt bin ich leicht überfordert. Ich habe mir gar
Ja,
kein weißes
Sabine, der
Schlusswort überlegt,
Hauptprotagonist muss weise am Schluss sein.
aber ich finde, bei den Menschen so langsam kommt es ja wirklich an. Wenn man jetzt so mal die Stellenbeschreibungen anguckt, werden ja immer mal wieder welche gespült und man sieht ja dann so auch auf Facebook, es ist anscheinend den Arbeitgebern inzwischen schon bekannt, dass eine Sache ganz wichtig ist und die nennt sich da Work-Life-Balance. Und das würde ich mir für alle Menschen und für alle Hunde wünschen.
Vielen Dank, liebe Sabine. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du wie immer in den Shownotes dieses Podcasts, genauso wie den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionetics.com by Creative Commons Attribution License 3.0. In der 16. Folge in 14 Tagen sprechen Ute, Nicole, Sabine und Eva über die Körpersprache unserer Hunde und was wir davon lernen dürfen. Hast du auch noch eine Idee, worüber sich unsere Hundetrainerinnen unbedingt austauschen sollten? Dann hinterlass uns gerne einen Kommentar, auch bei uns auf Instagram oder Facebook unter Good Vibrations Hunde Podcast. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über deine Bewertung oder auch einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen auch, Good Vibrations zu finden. Und zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Lass es Keks regnen.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.